Deutschlandfunk Kultur heute.
Im Studio ist Katja Lückert. Joachim Raff, ein deutscher Komponist, 1822 im Schweizer Ort Lachen geboren, wurde von Franz Liszt nach Weimar geholt, um dort 1870 am Hoftheater seine Oper Dame Kobold uraufzuführen. Die komische Oper ist in Zusammenarbeit mit dem Dichter Paul Reber auf Grundlage der gleichnamigen spanischen Mantel- und Degenkomödie von Pedro Calderón de la Barca aus dem 17. Jahrhundert entstanden. Es geht um eine Frau, Donna Angela, die bei ihrem Bruder gelangweilt wie in einem goldenen Käfig lebt. Als ein Freund des Bruders zu Besuch kommt, wird es für Donna Angela ein wenig interessanter, Uwe Friedrich. Gestern Abend hatte Dame Kobold Premiere. Wurde denn durch die Aufführung in Regensburg klar, warum das Stück vor 150 Jahren so ungemein populär war und jetzt eher vergessen?
Ja, beides wird eigentlich klar, denn zum einen fallen Joachim Raff schon viele schöne Melodien ein, tolle Ensembles, es ist auch recht anspruchsvoll für alle Sänger, aber das ganze Stück ist doch sehr umständlich dafür, dass es eine Komödie ist. Und nun muss man auch wissen, dass nicht nur wegen Corona, auch aus dramaturgischen Erwägungen in Regensburg ungefähr eine Dreiviertelstunde dieses Stücks gestrichen war. Also wenn das auch noch alles ausgewalzt worden wäre, da braucht man schon gründerzeitlichen Langmut, um das alles über sich ergehen zu lassen.
Das heißt, wie lang war es jetzt, das Stück?
Jetzt war es gute zwei.
Die Handlung basierte ja auf einem Erfolgsschauspiel von Calderón, ich habe es schon gesagt. Was macht die Regisseurin Brigitte Fassbender aus diesem Stück?
Sie erzählt es so, wie das Stück ist. Das basiert ja darauf, dass die alle nicht miteinander reden, wie so häufig in solchen Stücken, mal ins Tragische gewendet, wie bei Lucia di Lammermoor, hier ins Komische. Die kriegen sich zum Schluss, die beiden. Aber es basiert darauf, dass die Liebenden eben nicht wissen, dass sie miteinander verkuppelt werden sollen. Einem irgendwie intellektuellen oder das ganze aktualisierenden Konzept wäre diese Grundlage gar nicht gewachsen. Also Brigitte Fassbender hat sich von Bettina Munzer so einen historischen oder historisierenden spanischen Palazzo bauen lassen, wo diese Angela eingesperrt ist. Vorher treffen die sich schon auf der Straße zufällig. Es gibt eine Prügelei, dann gibt es Flamenco-Anklänge. Alles sehr geschmackvoll, sehr stimmungsvoll gemacht, auch sehr komisch. Und sie hält immer den 2-Meter-Abstand ein, was in einer Komödie um Liebende ja gar nicht so einfach ist. Aber auf der Opernbühne geht das, die regeln das ja über die Musik.
Das klingt eigentlich so ein bisschen nach amüsantem Spaß in diesen etwas schwierigen Zeiten. Raff hatte ja für großes Orchester komponiert. Das wird ja in dem relativ kleinen Regensburger Theater auch kaum funktionieren, besonders unter diesen aktuellen Abstands- und Platzregelungen, oder?
Vom Orchester bleiben nur noch 21 Musiker übrig, also die Bläser solistisch besetzt, die Streicher nehme ich an zu zweit. Ich habe nicht in den Graben gucken können, aber die machen da schon ordentlichen Klang unter dem Dirigenten Tom Woods, der auch die Einrichtung gemacht hat. Geschmackvoll, schön, geschmackssicher, auch die Sängerinnen und Sänger machen das wirklich gut. Johannes Moser ist der Don Juan, dem doch einige schmelzende Melodien von Joachim Raff spendiert werden.
Beim Tanzen und beim Reihen liegt ich mit stolzem Sinn.
Die gesanglichen Anforderungen sind also heftig. Wie schlägt sich das Ensemble?
Die anderen machen das auch alle sehr gut. Anna Pisareva ist Donna Angela und zumal in den Duetten mit Sarah Maria Salmann als ihre Vertraute Beatrice ist das wirklich klasse und schön, lustig, erotisch aufgeheizt zum Teil. Und es bleibt aber immer so in einem komödiantisch unterhaltsamen Revier. Und der gesamte Abend funktioniert dadurch sehr gut und ist nicht nur eine Reise wert für Raff-Fans und für Raritätensammler, sondern lohnt sich für alle Opernfans, die mal nicht nur Drama haben wollen in diesen ohnehin recht dramatischen Zeiten.
Ja, Uwe Friedrich war offenbar ganz angetan von der komischen Oper Dame Kobold, die in Regensburg gezeigt wurde. Die Autorin Sibylle Berg und der Regisseur Sebastian Nübling sind ein eingespieltes Team am Maxim-Gorki-Theater. 3 Uraufführungen von Bergs Stücken hat Nübling hier in den letzten Jahren inszeniert. Teile einer Reihe, die sich sarkastisch und mit bitterem Witz, wie es Bergs Art ist, am Zeitgeist abarbeitet. Um Weiblichkeit ging es bisher, um Mutterschaft, um die Apokalypse. Im Zentrum eine oder mehrere Frauen, zuerst junge Erwachsene, dann Mütter, später am politischen System Verzweifelnde. Im 4. und letzten Teil liegt die Protagonistin auf dem Sterbebett und schaut auf ihr Leben zurück. Und sicher ist mir die Welt verschwunden, feierte gestern Premiere in Berlin. Barbara Behrendt hat zugesehen.
Gleißendes Neonlicht, das kalt auf eine silbern glänzende Wand scheint. Davor eine schwarze Bühne und 4 Mikrofone, an denen 4 Schauspielerinnen mit Hornbrillen, strähnigem Haar und ollen Bademänteln Geräusche von Beatmungsmaschinen imitieren. Woran sollte man bei diesem Anblick denken, wenn nicht an Corona? Sibylle Bergs neues Stück ist aber vor der Pandemie entstanden und hat nur insofern etwas mit der gegenwärtigen Krise zu tun, als dass auch hier eine Frau auf der Intensivstation ihrem Tod entgegensieht und weiß, dass sie im Zweifelsfall Jüngeren an den Geräten Platz zu machen hat. Jung ist sie nicht mehr, doch zunächst scheint es, als sei es nicht das Alter, das sie an den Tropf bindet, sondern ihr missglückter Terroranschlag auf eine Versammlung erfolgsgeiler Neoliberaler, den sie überlebt hat.
Meine Hand schmerzt. Doch da ist keine Hand mehr. Die liegt vermutlich mit meinen Beinen irgendwo neben dem Zünder der Bombe oder ist schon bestattet worden.
Das Attentat stellt sich als Imagination heraus, ein letzter Versuch, sich auf dem Sterbebett Bedeutung zu verschaffen. Doch was könnte eine Bombe schon bewirken in dieser von Konsum zerfressenen Welt außer 2 Tage lang Schlagzeilen, fragt sich die Protagonistin. Es ist einer der düstersten, traurigsten Texte, die Berg je geschrieben hat. Gespickt natürlich mit sarkastischen Pointen, die das Lesen aushaltbar machen. Doch von den wütenden Frauen aus den ersten Teilen, die mit 20 nur den Feminismus im Kopf hatten und mit Mitte 30 gegen die Klischees der süßlichen Mutterschaft ätzten, ist hier nichts als Enttäuschung und Bitterkeit geblieben über all das Mittelmaß, die Austauschbarkeit des Alltags. Das Dasein als rebellische Hackerin hat die Hauptfigur eingetauscht gegen eine Festanstellung in einem miesen Unternehmen, die ihr Luxusgüter wie ein Ferienhaus an der Côte d'Azur beschert hat, aber die Lehre nicht genommen.
Wir tragen jugendlich wirkende Freizeitkleidung und halten Champagnergläser in der Hand. Wir unterhalten uns über unsere Ferienhäuser, die ständig ausgeraubt werden.
Stimmt! Ja.
Ferienhaus wurde schon wieder ausgeraubt. Über Elektroöfen, Wein, Putzleute. Wir fühlen uns alterslos und wir sagen, ich bin in der Bestform meines Lebens. Ich bin in der besten Form meines Lebens.
Best form of my life.
Und dann gehen wir auf die Toilette und kotzen vor Angst.
Wie konnte das passieren, dass man die Welt tatsächlich nicht verändert hat, dass von all der Wut nur so ein kleines, einsames Leben geblieben ist? Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden, heißt das Stück. Und es benennt die Unfähigkeit, das eigene Sterben zu verstehen, den Skandal zu begreifen, dass sich nach unserem Tod die Welt einfach weiterdreht. Der Regisseur Sebastian Nübling rebelliert gegen diesen Text, ähnlich wie die Protagonistin gegen ihre Unbedeutsamkeit. Wie in den Bergstücken zuvor lässt er 4 Schauspielerinnen im Chor tanzen, wüten, schreien, nölen. Er lässt sie sich mit iPads, an denen sie elektronische Klänge erzeugen, in Techno-Clubs zurückbeamen, lässt sie agieren wie 16-Jährige. Doch das wirkt nur wie ein schaler Aufguss des furiosen Serienauftakts damals und negiert gänzlich die Rat- und Hoffnungslosigkeit des Textes. Am unpassendsten sind die flachen Improvisationen, mit denen sich Svenja Liesau als Betrunkene mit angeblichem Texthänger an der Rampe feiert.
Melania, das sind alles die falschen Wörter. Ich möchte jetzt mal von mir wissen, ob du sie mir sagen würdest, weil wir haben Leute bezahlt. Die wollen den Inhalt hören.
Neben ihr stehen die jungen Schauspielerinnen Anastasia Gubareva und Vidina Popov auf der Bühne und Katja Riemann als Stargast. Mit ihrem nicht mehr ganz so zarten Alter und dem kalten Ernst, den sie verkörpert, wirkt Riemann tatsächlich am überzeugendsten in diesem Gespann. Trotzdem bleibt die Inszenierung ein hilfloses Ausweichen in Lautstärke und Action vor den bitteren Wahrheiten, die Berg mit scharfen Pfeilen abfeuert.
Barbara Behrendt erlebte "Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden" am Berliner Maxim-Gorki-Theater. Wenn auf einer Ausstellung nur noch der Künstlername steht und kein Thema, keine Unterzeile, einfach nur der Name, dann könnte man denken, er oder sie hat es geschafft. Im Duisburger Lehmbruck-Museum heißt die neue Ausstellung von Stefan Balkenhol schlicht Stefan Balkenhol. Prägnante und unverwechselbare plastische Werke mit Klöpfel und Beitel, Säge und Messer aus Holzstämmen herauszuarbeiten, darin besteht seine Kunst, Christiane Vielhaber. Ist das jetzt eine Retrospektive oder will man das gar nicht sagen, weil wir noch sehr viele schwarz-weiße Holzmänner von Balkenhol zu erwarten haben?
Es ist eine Retrospektive, denn das sind Werke aus den letzten 30 Jahren. Ich denke auch, dass wir viel anderes nicht mehr erwarten können. Das Menschenbild ist ziemlich festgezurrt. Ich habe immer das Gefühl, dieser Bildhauer kann nicht aus seiner Haut raus. Denn sein Markenzeichen, diese jungen Männer, eigentlich ja doch, man kann nicht sagen zeitlose Männer, sondern junge Männer mit den schwarzen Hosen und den weißen Oberhemden.
Die altern nicht mit ihm mit, ne?
Nein, sie altern nicht mit ihm mit. Und wenn man ihn kennt, dann weiß man, im Grunde genommen ist das immer sein alter Ego. Also sie werden nicht mit ihm alt, aber er ist, ich habe ihn jetzt auch wieder getroffen, er wird komischerweise auch nicht richtig alt, aber dieser Zug um den Mund und diese wachen Augen, mit denen er einen so direkt anguckt, das ist er immer noch. Aber dazu hat er im Laufe seines Schaffens eben auch andere Figuren, also weibliche Figuren. Und dann gibt es auch Paare, die zusammen tanzen. Aber ich kann Ihnen sagen, die tanzen so...
Mit jüngerer Frau?
Nein, die sind auch gleich alt. Und wenn Sie jemals in der Tanzstunde waren und Sie wissen, die ersten Stunden sind so furchtbar peinlich, wo die jungen Männer, die können sich ja sowieso nicht richtig benehmen. Und dann müssen sie uns junge Mädchen anfassen. Und dann bewegen die sich so. Also das ist doch wirklich vom Leben abgeguckt. Dann kamen später auch noch Tiere hinzu. In dieser Ausstellung haben wir zum Beispiel ein riesiges Krokodil, was auch mal nicht auf einem Sockel ist, sondern auf dem Boden steht. Wir haben einen Teddybären, wir haben einen Affen, wir haben alles Mögliche. Aber dann haben wir zum Beispiel auch, dann denken Sie, jetzt wird's kindisch. Und dann sehen Sie eine Arbeit, die heißt Geist. Und das ist eine Figur, so groß wie Sie und ich, aber die Figuren sind immer entweder unter Menschenmaß oder über Menschenmaß. Und dann sehen Sie, wie so eine Figur, wie sich ein Kind einen Geist vorstellt, mit so einem weißen Betttuch. Und wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie, der hat seine Kunstgeschichte studiert. Es gibt diesen berühmten Balzac von Rodin, der in so einem schwarzen Mantel. Das ist zwar eine Bronze, aber hier macht er das in Weiß. Und das sind so immer kleine Anspielungen, dass er sagt, ich bin eben nicht so banal, wie ihr glaubt. Oder ich forme das Leben nicht ab, wie es scheint, sondern ich setze das um, anders.
In der Ankündigung liest man ja, dass ein besonderer Höhepunkt sei die Werkgruppe von Köpfen, die eigens für die Duisburger Ausstellung gefertigt wurden und erstmals zu sehen sind. Wie sehen die aus?
Wie seine ganzen Köpfe. Die werden auch, oder er nennt sie Hermen. Hermen sind aus der Mythologie oder aus der Kunstgeschichte, sind Porträtköpfe, die aus einem Quader rauswachsen. Und genauso baut er ja immer seine Figuren, auch was Sie gesagt haben, aus dem Stamm raus. Also unten ist der Stamm immer noch dran und dann kommen die raus. Und diese neuen Köpfe sind eigentlich, natürlich ist wieder sein Pseudo Porträt mit dabei. Sie sind wieder überlebensgroß und sie sind jetzt aber letztlich, Frau Lückert, nichts anderes als das, was er vorher gemacht hat mit den Köpfen. Man kann jetzt nur im Museum sagen, sie sind für diese Ausstellung entstanden und füllen eigentlich einen ganzen Raum, weil sie eben größer sind als diese anderen Köpfe. Sie sind aber auch ein Verweis auf seine Anfänge. Er hat bei Ulrich Rückriem, dem Steinbildhauer, studiert in Hamburg, und Rückriem haute die Skulpturen aus dem Stein. Der horchte in den Stein, wie er selbst sagte, was jetzt Balkenhol mit dem Holz macht. Und dann hat er nur gesehen, ich kann nicht konkret abstrakt malen wie mein Professor. Das will ich auch gar nicht. Und hat dann angefangen, erstmal mit Ton Köpfe zu modellieren. Und dann hat er gesehen, dieses Modellieren ist auch nicht mein Ding. Er muss es richtig raushauen. Und insofern stehen diese Köpfe in einer ganz frühen Tradition und jetzt eben 2020 entstanden, zeigt er, wo er hingeht und wo er herkommt und vielleicht auch, wie so ein Luther, hier stehe ich und kann nicht anders. Das vermitteln häufig eben auch seine Figuren.
Hat man denn das Gefühl, Sie haben es ja schon ein bisschen angesprochen, da entwickelt sich jemand, da gibt es immer mal wieder neue Impulse. Jetzt zum Beispiel haben wir seit 8 Monaten Corona, irgendein Niederschlag im Werk, oder ist das ein Künstler, der seine Ausdrucksmöglichkeiten gefunden hat und da eigentlich bei bleibt?
In Klammern würde ich sagen, viele der neuen Tiere haben was damit zu tun, dass er noch 2 kleine Kinder hat. Auf der anderen Seite, nein, politisch gar nichts. Und das Menschenbild, das verändert sich eigentlich auch überhaupt nicht.
Worin besteht es denn?
Das Menschenbild? Mhm. Ich glaube, seine große Leistung ist, aus einem Stamm etwas rauszuhauen, was etwas über sie und mich und über uns alle sagt. Also diese Möglichkeit, sich mit diesen Figuren, mit diesen Wesen zu identifizieren, ist relativ einfach, weil sie scheinbar zeitlos sind. An den Kostümen, oder sagen wir, die Frauen haben meistens so ein kleines Schwarzes an. Aber es ist so, wir könnten das alle sein. Irgendwo hingestellt, und es ist, alle Figuren sind ohne Attribute. Es ist also keiner, der zum Büro geht und die Aktentasche dabei hat, es sei denn, er beruft sich auf die Mythologie und dann zeigt er den Perseus. Der steht wie seine anderen Männer auch, nur eben mit nacktem Oberkörper, und dann hat er in der Hand den Kopf der Meduse, den er gerade abgeschlagen hat, aber eigentlich ohne Gestus, ohne Gefühl, sondern es ist einfach so, wie es ist.
Es ist, wie es ist. Christiane Vielhaber war das über Stefan Balkenhol im Duisburger Lehmbruck-Museum. Das Image der süßlichen Kaiserin Sissi wird zwar bis heute für den Wien-Tourismus auf Tassen, Tellern und sonstigen Devotionalien gepflegt, aber allmählich hat es sich herumgesprochen, dass Elisabeth mit Romy Schneider und Ernst Marischkas Wohlfühlfilm aus den 50er Jahren nur wenig zu tun hatte. Neuere Biografien beschreiben eine Frau, die tatsächlich wie im Film die Protokollzwänge des Wiener Hofs verabscheute, die aber mit gewachsenem Selbstbewusstsein diesen Hof verließ, ihr Leben auf Reisen verbrachte und einen sportlicheren Körper- und Figurkult frönte. Und auch darin war sie speziell. Sie war ein Fan der Fotografie. Was wohl kaum einer wusste, das Kölner Ludwig-Museum hat in seinen Beständen 2000 der von Elisabeth gesammelten Fotografien. Einen kleinen Teil davon zeigt es jetzt der Öffentlichkeit. Beatrix Novi hat darin gestöbert.
Zur Fotografie hatte die österreichische Kaiserin Elisabeth ein ganz besonderes Verhältnis. Zum einen ließ sie sich nach ihrem 31. Geburtstag nicht mehr fotografieren. Die vielen Ablichtungen, die von ihr weiterhin im Umlauf waren, veränderten sich verdächtig wenig bis gar nicht. Immer, selbst im Kreis ihrer alternden Lieben, dieselbe jugendfrische Sissi. Manchmal sah sie jünger aus als ihre Schwiegertochter. In der Frühzeit der scheinbar unbestechlichen Fotografie benutzte die Kaiserin bereits Montagetechniken, um die Wirklichkeit ein bisschen zu korrigieren. Was Elisabeth außerdem mit der Fotografie verband, war eine damals in höheren Kreisen verbreitete Beschäftigung, das Anlegen von Fotoalben. In den Vitrinen des Ludwig-Museums liegen die kaiserlichen Exemplare in prächtigen Ledereinbänden, einige davon aufgeschlagen. Diese kleine Auswahl aus den Beständen folgt einem Sammlungsprinzip Sissis, das wie die Spiegelung ihres auf sich selbst gerichteten Körper- und Schönheitsinteresses erscheint. Ich lege mir ein Schönheitenalbum an und sammle nun Fotografien, nur weibliche dazu, schrieb sie ihrem Schwager von einer ihrer zahllosen Reisen. Was du für hübsche Gesichter auftreiben kannst beim Angerer und anderen Fotografen, bitte ich dich, mir zu schicken. Diese Bitte oder vielmehr Aufforderung kam sogar auf den Amtsweg. Der österreichische Außenminister gab sie an diverse Botschaften weiter, unter anderem an die in Konstantinopel, wo man einem Brief zufolge ziemlich verzweifelt nach türkischen Frauen zu suchen begann, die sich fotografieren lassen wollten. Nicht ganz umsonst, wie die Ausstellung beweist, einige Damen der türkischen Gesellschaft saßen Modell, eine davon im westlichen Reifrock. Dieses modische Folterinstrument, vor allem der 1860er Jahre, fällt besonders bei einer Gruppenaufnahme ins Auge, die mehrere Schönheiten, wie einem Modemagazin entstiegen, zu einer gewaltigen Woge aus Stoffmassen verschmilzen lässt. Und man wundert sich nicht, dass die sportliche Elisabeth diese Kluft als atem- und bewegungsraubendes Zaumzeug, als Geschirr fürchtete. Eine Abteilung ihrer Schönheitengalerie bildeten Künstlerinnen und Artistinnen in teilweise grotesken Posen abgelichtet. Kuratorin Miriam Swast sieht in ihnen Sissis Wunschpartnerinnen.
Sie hat in diesen Alben als Kuratorin der Alben ein Stück weit eine Gesellschaft entworfen, die nach ihrem Geschmack war, sich mit Menschen auf diesen Bildern umgeben, die sie interessiert haben.
Es war eine Gesellschaft, deren vermeintliche Freiheit Elisabeth der geisttötenden höfischen Disziplin entgegensetzte, obwohl sie sie aus ihrer Splendid Isolation heraus gar nicht kennenlernen konnte. Mit den Jahren immer mehr auf Figur, Diät und Bewegung fixiert, erreichte sie die Leistungen einer Zirkusreiterin vielleicht tatsächlich. Aber was am wichtigsten war, das war doch immer
das große Thema Schönheit, was für sie sehr wichtig sein sollte im Leben. Und ich glaube nicht nur aus purer Eitelkeit, sondern aus der Erkenntnis heraus, dass wenn sie als schön betrachtet wird, sie eine gewisse Macht auch ausüben kann und sie diese Macht nutzen kann, um ihre persönliche Freiheit zu gewährleisten.
Diese Unabhängigkeit hatte sich Sissi 1865 von ihrem Mann schriftlich geben lassen. Wie sehr sie unter der Wiener Kerkerburg gelitten hatte, erklärt die Ausstellung auch anhand ihres dichterischen Nachlasses. Seufzend von dem müden Haupte, nehm die Krone ich herab. Wie viel gute Stunden raubte heut der Zeremonienstab. Gedichte von dokumentarischem Wert also, die ohne ihren kaiserlichen Ursprung ganz sicher nicht auf die Nachwelt gekommen wären. Die Auswahl des Ludwig-Museums ist nicht groß, aber sie spannt den Bogen. Porträts adliger Frauen bis zurück ins 16. Jahrhundert. Sogenannte intime Frauenporträts aus dem 19., wie sie noch heute als Kitschpostkarten beliebt sind. Elisabeths Schwester als ihr Double verkleidet. Sissi selbst in klassisch gewordener Pose, wie sie der Öffentlichkeit zum Begriff wurde. Während die reale Sissi ihr Leben als Phantom führte. Ihre sagenhaft schmale Taille behielt sie bis zu ihrem Lebensende.
Beatrix Novi, bekanntermaßen die Sissi-Beauftragte dieser Redaktion, über eine Ausstellung im Museum Ludwig in Köln. Volker Pfüller war ein Mann mit sehr vielen Berufen: Grafiker, Bühnenbildner, Designer, Maler und Lehrer. Gerade hatte er noch Bühne und Kostüme für Gerhard Polts Stück »Die Verteidigung der Gummibärchen« entworfen. Die Premiere war vor 2 Wochen in Rudolfstadt. Jetzt ist Volker Pfüller im Alter von 81 Jahren gestorben. Am Telefon heute Nachmittag war Thomas Matthäus Müller, gewissermaßen der Nachfolger von Pfüller, am Lehrstuhl für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Herr Müller, Volker Pfüller illustrierte Kinder- und Jugendbücher in der DDR Ende der 60er Jahre. Was war das Besondere an seiner Bildsprache?
Volker Pfüller ist ein Mann mit einer Handschrift. Und wenn man sich die 70er Jahre vorstellt, war damals vieles doch recht weich, gefällig und bunt. Und als Volker Pfüller die Bühne betrat oder mit Veröffentlichungen irgendwie bekannt wurde, fiel zunächst auf, das, was er da macht, stilistisch unterscheidet von vielen anderen, durch eine markante, kantige, expressive Bildsprache. Das fiel auf und war vielleicht auch erst einmal gewöhnungsbedürftig, fiel nicht gleich auf jeweils Gegenliebe.
Im letzten Jahr wurde Volker Pfüller mit dem Deutschen Jugendbuchpreis für sein Gesamtwerk ausgezeichnet. Woher kam eigentlich seine expressive Art des Erzählens?
Wahrscheinlich muss man ihn sich als einen klugen, interessierten Mann vorstellen, der mit der Literatur vertraut war und der Texte ernst genommen hat. Seine stilistischen oder formalen Interessen, da knüpfte er an frühe lithografische Plakate, beispielsweise von Toulouse-Lautrec, oder wenn man sich die expressionistische Grafik vorstellt oder Leute wie Georges Grosz oder Max Beckmann, dann sind das vielleicht Brüder im Geiste gewesen oder Bildsprachen, die ihn fasziniert haben und die ihn auch inspiriert haben. Er hat dann auch die original-lithografische Technik wieder aufgenommen und hat bei seinen Theaterplakaten beispielsweise die Vorlagen selbst gezeichnet. Er hat also praktisch den üblichen Prozess der technischen Reproduktion ausgelassen und hat also direkt seine zeichnerischen Entwürfe für den Druck selbst hergestellt.
Sie haben es gesagt, er hat Plakate fürs Theater gestaltet, also etwa fürs Deutsche Theater. Mhm. Waren das eigentlich fast Kunstwerke, die da im öffentlichen Raum ausgehängt wurden?
Also wenn man sich Ost-Berlin in den 80er Jahren vorstellt, dann waren die Straßen eigentlich dominiert von Plakaten von Volker Pfüller fürs Deutsche Theater. Das waren kraftvolle, erschütternde Anschläge. Kunstwerk oder nicht, ist, glaube ich, gar nicht die Frage gewesen. Also sie fielen natürlich durch diese Radikalität, durch die Expressivität, durch die Entschlossenheit und Entschiedenheit der Machart auf, auch dadurch, dass die Spieler, Katja Parrilla beispielsweise oder Christian Krassoff, erkennbar waren. Aber ich denke, dass die Kunst nicht das Ziel war, sondern der Transport der Idee.
Er hat ja auch viele junge Künstler auf ihrem Weg begleitet. War er ein guter Lehrer, auch für Sie? Was haben Sie von ihm gelernt?
Er war ein kritischer, aufmerksamer und genauer Begleiter. Aber er war auch streng. Was ich von ihm gelernt habe, den Stoff, den Text ernst zu nehmen. Und was ihn faszinierend gemacht hat, er konnte großzügig seine Begeisterung und seine Entdeckungen teilen. Er hat uns klar gemacht, dass es darum geht, auch eigene Interessen bei der Arbeit, das sind formale, das sind Interessen des künstlerischen Ausdrucks, dass die eine Bedeutung haben, dass man die auch denen Raum geben muss. Dass man also nicht nur den Wünschen, die an einen gerichtet werden, entsprechen mag, sondern auch selbst eine Haltung dazu entwickelt.
Sie haben gesagt, Haltung. Mit der Haltung war das ja auch nicht ganz so einfach immer in der DDR. Aber er ist dort geblieben, nicht wahr?
Volker Pfüller ist in der DDR geblieben. Man muss dazu sagen, dass in der Zusammenarbeit mit hauptsächlich dem Deutschen Theater und dem Regisseur Alexander Lang, dessen Inszenierung er ja stark mitgeprägt hat visuell und die stark davon auch gelebt haben, war er auch eingeladen, in München an den Kammerspielen zu inszenieren oder am Thalia Theater in Hamburg in den 80er Jahren, als es die deutsche Teilung noch gab. Also für Volker Pfüller war dann die Arbeit in beiden deutschen Staaten möglich. Und ja, ich denke, dass das natürlich auch ein glücklicher Fall war, nicht nur für ihn, sondern auch im Grunde für jeweilige Szene. Also es sind die tollen Hefte, zunächst im Maro Verlag entstanden, die über lange Zeit eine kleine Reihe von recht markanten Texten mit markanten Bildern zusammengebracht haben. Also das heißt, mit Volker Pfüller ist auch etwas in das große gemeinsame Deutschland gekommen, was seine Wurzeln im Osten hatte.
Thomas Müller von der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst, selbst Illustrator und Grafiker, erinnerte an seinen Lehrer und Freund Volker Pfüller. Und nun die Kulturnachrichten von Doris Schäfer-Noske. Die italienische Regierung hat beschlossen, ab morgen das öffentliche Leben wieder stärker einzuschränken.
Ja, zum Beispiel müssen Restaurants und Bars dann landesweit ab 18 Uhr zumachen. Für die Kultureinrichtungen bedeuten die neuen Regeln, Kinos, Theater und Konzerthallen müssen wieder geschlossen bleiben, zunächst einmal bis zum 24. November. Museen dürfen weiter öffnen, allerdings werden die Besucherzahlen dort begrenzt. Bei uns sind die Theater weiter geöffnet, aber die Verunsicherung, die wächst. So stellt sich der Berliner Theaterverein Kulturvolk Freie Volksbühne auf einen tiefgreifenden Wandel im Publikumsverhalten von Theatern und Opern ein. Mit dem Ausbruch der Pandemie seien die Bestellungen eingebrochen, so der Verein. Tickets für mehr als 200.000 Euro habe man rückabwickeln müssen. Gestern ist erneut ein Kunstwerk auf der Berliner Museumsinsel beschädigt worden, eine Granitschale. Wir haben das gemeldet. Auch, dass es offenbar keinen Zusammenhang zu den Taten vom 3. Oktober gibt, bei denen mehrere Objekte in Berliner Museen mit einer ölhaltigen Flüssigkeit beschmiert worden sind. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, forderte gestern eine gesellschaftliche Debatte darüber, wie wir unsere kulturellen Werte verteidigen. Doch warum gibt es derzeit diese massiven Angriffe auf das kulturelle Erbe? Dazu sagte Parzinger gestern Abend im Deutschlandfunk Kultur.
Ich weiß nicht, ob das mit Corona zusammenhängt, weil natürlich wir schon beobachten auf der Museumsinsel, dass seit die Pandemie unser öffentliches Leben prägt oder weitgehend lahmlegt, eben eine stärkere Vermüllung, stärkerer Vandalismus zu beobachten ist. Also da gibt es schon einen Zusammenhang. Also in unserer Gesellschaft verändert sich etwas. Und dass es aber zu einer totalen Respektlosigkeit gegenüber der Kultur führt, das ist wirklich schwierig. Denn man muss sich doch klar machen, wir können nicht neben jedes Objekt eine Aufsicht oder einen Polizisten stellen im Außenraum. Wir können nicht jeden Sarkophag hinter Panzerglas verstecken. Also dieser Konsens, der gesellschaftliche, zum Schutz von Kunst und Kultur, zum Respekt davor, der 200 Jahre Museen in Berlin und anderswo getragen hat, wenn wir den aufgeben, dann werden die Museen nicht mehr das mehr sein, was sie bislang waren. Das muss uns auch klar sein.
Hermann Parzinger war das, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
In den Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten geht es unter anderem um den Abschluss der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Hier im Studio war Katja Lückert. Guten Abend.